Ich bin ein Frühaufsteher. Der Morgen ist schon die Tageszeit, die noch unbelastet ist. Rechtsextremisten in unserem Land, die radikale Rechte unseres Landes ist so rechts, dass Leute wie Le Pen oder Meloni mit ihnen nichts zu tun haben. Und das muss man sich nochmal überlegen. Je näher eine Entscheidungsfindung bei den Bürgerinnen und Bürgern stattfindet, desto höher ist ihre Akzeptanz. Und dazu brauchst du dann eine europäische Regierung und nicht irgendeine Kommission, wo jedes Land irgendeinen hinschickt und oder irgendjemanden und die Frau von der Leyen, wie sie es jetzt macht, mit der Wünschelrute durch Brüssel läuft, wo sie ausschlägt, ist eine neue Kompetenz, damit der Kommissar was zu tun hat. Das ist ja ein Blödsinn. Und dann sagte er, knien Sie sich doch mal vor meinen Schreibtisch. Was wir heute tun, dürfen wir nicht mit den Augen von uns sehen, sondern mit denen unserer Kinder. Und daraus erwächst nach meinem Dafürhalten eine Verpflichtung. Die Verpflichtung ist nie, optimistisch zu sein, dass es uns noch immer gelungen ist, die Probleme zu lösen.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Damit die Guten gewinnen von ASK. Ich bin Thomas Müllnickel und durfte mich in der ersten Folge mit Martin Schulz treffen. Martin war mal Präsident des Europäischen Parlaments, Vorsitzender der SPD und ist jetzt Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Politisch kann man also jede Menge mit ihm diskutieren. Wir haben gesprochen unter anderem über Europa, über die gesellschaftlichen Entwicklungen in der Welt und auch ein kurzes Stück über den ersten FC Köln und den FC St. Pauli. Also wenn ihr mögt, hört rein und viel Spaß mit der Folge. Martin, ich freue mich wirklich sehr, dass du mein allererster Gast hier bist bei Damit die Guten gewinnen, unserem neuen Podcast, und dass du uns die Ehre gibst, hier als Erster dabei zu sein und heute Frage und Rede und Antwort stehst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Der Podcast heißt Damit die Guten gewinnen. Wer sind für dich eigentlich die Guten?
An die, die für unsere Prinzipien und Werte eintreten, das betrifft nicht nur uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, sondern das, was die Debatte in Frankreich zum Beispiel als republikanische Werte bezeichnen würde. Respekt, Toleranz, Würde, die Bereitschaft, auch anderes gelten zu lassen als die eigene Position und der Grundsatz, dass die elementaren Rechte eines jeden Individuums unabhängig von seiner politischen Meinung, seiner Hautfarbe, seiner religiösen Orientierung, der politischen Überzeugung und des Lebensstils die Freiheiten darstellen müssen, die die Öffentlichkeit, das heißt nicht nur der Staat, sondern auch die Gesellschaft, schützen. Das ist die Gruppe der Guten, diejenigen, die bereit sind, dafür einzutreten, dafür zu kämpfen.
Ist das in den Jahren, in den letzten Jahren etwas verschwommen, wer eigentlich die Guten sind und wenn die nicht Guten sind?
Ja, wir lassen bedauerlicherweise zu, dass die Minderheit der Nicht-Guten, die aber eine Gruppe von sehr Lauten ist, den Eindruck erweckt, als seien sie eine Mehrheit. Wiederum die Mehrheit eine Schweigende ist. Das ist in jeder Gefahrenphase, und wir sind in einer solchen, der gefährlichste Prozess, dass eigentlich zu all dem, was wir gerade beschrieben haben, stehen, nichts sagen. Es gibt diesen englischen Philosophen Edmund Burke, der den Satz geprägt hat, für den Sieg des Bösen reicht es, dass die Guten nichts tun. Und wir haben eine überwältigende Mehrheit an guten Menschen, aber sie können sich nicht damit begnügen, schweigend zuzusehen, wie eine zu allem entschlossene Minderheit von Nicht-Guten unsere Werte zerstört.
Das zeigt sich auch ein Stück weit zurzeit für alle großen Organisationen des Landes. Die Kirchen, die Gewerkschaften, die Parteien. Lass mal über Parteien reden, da kennst du dich ja ganz gut aus. Du warst ja auch mal SPD-Vorsitzender. Mhm. Und bist mit 19, wenn ich es richtig weiß, eingetreten. Mhm. Sind denn die Parteien zu leise oder warum gleichzeitig schaffen sie es nicht mehr, genügend Leute eigentlich an sich zu binden?
Das ist ja ein Prozess, der über viele Jahrzehnte sich jetzt weiterentwickelt hat. Die Zeit der großen Verbände, der Dachverbandsparteien, die unterschiedliche gesellschaftliche Milieus unter dem Dach eines einheitlichen Labels und eines einheitlichen Ziels versammeln konnten, seien wir ehrlich, diese Zeiten gehen ihrem Ende entgegen. Das hat aber weniger mit den Parteien selbst zu tun, sondern mit einer Veränderung in der Gesellschaft. Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Wir leben in einem Zeitalter, wo das Resultat des durchdigitalisierten Lebens auch ein Stück Vereinzelung ist, ein Stück Individualisierung einerseits, aber auch ein Stück Vereinzelung andererseits. Müsste man eigentlich glauben, ja, wenn die Digitalisierung auch zur Einsamkeit führt, müssten ja die großen Verbände eigentlich eine große Chance der Reintegration haben. Ich glaube, dass das auch immer noch der Fall ist, aber es wird nicht so ablaufen, dass es eine Renaissance der Organisationen gibt, wo sonntags morgens die Glocken läuten, die Leute gehen in die Kirche. Oder wo die Einladung kommt und sonntags ist auch zur Einzelversammlung, ich gehe zur Partei. Oder am Samstagnachmittag hat meine Gewerkschaft ihr Grillfest, da gehe ich natürlich mit der ganzen Familie hin. Die Letzten, die das noch irgendwie hinkriegen, dass sie in kontinuierlichen Abständen immer die gleichen Leute zu den gleichen Veranstaltungen bekommen, sind die großen Fußballclubs. Die schaffen das noch. Das ist auch ganz interessant, wenn man sich in den Stadien die Zusammensetzung anschaut, der Leute, die da hingehen. Das sind Leute, die kommen aus der ganzen Republik. Ich kenne das vom 1. FC Köln. Die kommen aus der ganzen Republik zum Heimspiel des FCs. Warum? Weil sie da ihre Kumpels, ihre Freundinnen, ihre Weggefährtinnen und Weggefährten, die vielleicht ganz woanders leben, nicht mehr im gleichen Stadtviertel, die nicht mehr in der gleichen Firma arbeiten, die nicht mehr im gleichen Semester sind an der Uni, sondern woanders. Aber da treffen wir uns. Und deshalb fahren wir zum FC oder zum HSV oder zu Bayern München, wo auch immer. Besser zum FC als zu den anderen. Aber ich glaube, die kriegen das noch hin. Aber das sind sozusagen fast die Letzten, die diesen Zusammenhalt noch organisieren können. Und wir müssen als Gesellschaft darüber nachdenken, dass diese Vereinzelung und Individualisierung Freiräume schafft, ein Vakuum kreiert, ein gesellschaftliches, in das zurzeit die weniger Guten vorstoßen.
Jetzt müssen wir einen Schlenker machen, auf den wäre ich niemals vorher gekommen. Ich wollte über Politik reden, aber ich bin Mitglied des FC St. Pauli. St. Pauli ist ja wirklich sehr stark gesellschaftlich engagiert und versucht über genau diese Massenbewegung, die es ja ist, mit 50.000 Mitgliedern, was für so einen bisherigen Zweitligisten, aktuell ja mal eine Zeit lang Bundesligist, sehr, sehr viel ist und einen riesigen Zulauf hat, versuchen sie auch gesellschaftliche Werte zu übertragen und mitzugeben, eben weil sie auch wissen, sie haben da eine Funktion, die früher andere Organisationen hatten. Fußball war früher komplett unpolitisch und wird zunehmend politischer. Ist denn das aus deiner Sicht sinnvoll, dass ein Verein wie St. Pauli sich so dermaßen exponiert? Oder sollte man eher das Modell Red Bull machen und sagen, wir sind eine Marketingmasche?
Ich bin absolut für dieses Modell des FC St. Pauli, das übrigens ganz viele Bundesliga-Clubs auch machen. Weniger bekannt, St. Pauli ist natürlich eine solitäre Marke, das ist ganz klar. Übrigens die älteste Fanpartnerschaft in der Bundesliga ist die des 1. FC Köln mit dem FC St. Pauli.
Ihr habt auch schon so ein paar Spieler und Trainer von uns gehabt, ja, ich weiß.
Ja, nee, der Evalin zum Beispiel macht ja beim FC St. Pauli oder hat beim FC St. Pauli viel dafür gemacht, an gesellschaftliche Gruppen ranzukommen über den Fußballclub, an den zum Beispiel das Jugendamt in Hamburg nicht mehr, in St. Pauli oder in Bergedorf oder wo auch immer nicht mehr rankommt. Ich habe das ganz praktisch in Köln erlebt, aber ich habe das ganz intensiv mal beobachten können beim VfL Bochum. Der VfL Bochum macht mit seiner Fansozialarbeit ein Eindringen in gesellschaftliche Gruppen, wo ich erlebt habe, dass wenn die Stadt einem jungen Mann angeboten hätte, mach doch die Ausbildung in der Firma, der nicht mal zum Vorstellungsgespräch gegangen wäre. Da aber der VfL Bochum dahinter steckt, war die Fanidentifikation so hoch, dass die Sozialarbeiter des VfL ihn bekommen haben oder diese Jugendlichen bekommen haben und zu einer Berufsausbildung motivieren konnten. Also es ist schon eindeutig zu bejahen. Ich finde, dass es sehr richtig ist, dass die Clubs das machen. Das wird sie am Ende nicht daran hindern, ihre Geschäfte als Profiklubs zu machen. Aber wenn der Nebeneffekt der ist, dass sie da ein gesellschaftliches Engagement, dass sich aus dem, was ich ganz am Anfang beschrieben habe, nämlich dem weiten Ausgreifen in unterschiedliche gesellschaftliche Milieus der Fanszene ergeben, dann ist das sicher ein guter Weg.
Dann sollten wir vielleicht in Zukunft auch mal schauen, wo finden wir noch mehr reichweitenstarke Institutionen, Personen, die Menschen stark emotional an sich binden, wo dann eben auch wieder Werte und gesellschaftliche Diskussionen auch diskutiert werden können und passieren können.
Na, ich glaube, das wird auf Dauer nicht mehr so mit großen Organisationen laufen. Die großen Organisationen werden...
Ich dachte eher an Taylor Swift.
Ja, die großen ist ein sehr gutes Beispiel. Große Organisationen werden immer noch eine gewisse Anzahl von Menschen an sich binden. Also Parteien und Kirchen und Gewerkschaften, Fußballclubs, gibt ja nicht nur die Profiklubs, sondern auch den Amateursport. Das wird weiterhin existieren. Aber die Vermittlungsfähigkeit von Botschaften in breite gesellschaftliche Schichten rein, läuft heute eben digital. Und da sind, Taylor Swift ist ein gutes Beispiel. Wir haben ja auch in Deutschland erlebt, dass einzelne Leute ganz viel bewegen können. Nehmen wir mal zum Beispiel den Glashäufer Umlauf und den Joko Winterscheid. Was die bei Sat.1 an Bewusstsein schaffen durch den Freiraum, den sie da sich erarbeitet haben, finde ich beachtlich. Ein anderes Beispiel, dieser Rezo. Einfacher Influencer, ist, glaube ich, der neu.
Der mit den blauen Haaren.
Der mit den blauen Haaren. Lebt, glaube ich, jetzt in der Nähe von mir in Aachen. Wie der doch in der CDU eine Aufwallung ausgelöst hat. Ich glaube, das läuft heute stark über diese Kanäle und die großen Organisationen. Auch Parteien werden sehr gut beraten, sich anzuschauen, wie so etwas funktioniert, wie man das machen kann. Aus einem simplen Grund, um nochmal auf uns, auf unser Eingangs, auf den Eingangspunkt zurückzukommen. Guten, schlechten. Wir leben in einer Zeit der totalen Beschleunigung. Jeder Politiker, jede Politikerin erlebt, jeder Journalist, jede Journalistin, Wissenschaftlerin, Wissenschaftler erleben immer das Gleiche. Von morgens bis abends bist du unter einem ungeheuren Druck, der aus dem Netz kommt. Und das Problem ploppt um 6 Uhr morgens auf. Wenn um 12 Uhr noch keine Lösung da ist, hast du schon am Nachmittag eventuell einen Shitstorm. Mhm. Das bedeutet, der Handlungsdruck, die Erwartungshaltung, dass immer schneller, immer komplexere Probleme in immer kürzeren Zeitabständen gelöst werden müssten, ist der Alltagsdruck, in der Politik vor allen Dingen. Demgegenüber steht aber ein Phänomen. Diese Schnelligkeit prallt auf eine Staatsform, die langsam ist. Die Demokratie ist eine langsame Staatsform. In der Demokratie wollen wir, dass jeder mitbestimmt, dass jeder teilhat, dass jeder an den Willensbildungen beteiligt wird und seinen Zugang hat. Alle Jungen und alle Alten, alle ländlichen Regionen, alle urbanen Milieus, alle sollen mitwirken. Wenn aber alle mitwirken sollen, brauchst du Zeit. Und das in einer Zeit, in der wir nichts mehr Zeit haben. Auch das produziert ein Vakuum. Wir haben hier keine Lösung zurzeit für dieses Problem haben. Und dieses Vakuum füllen natürlich alle Populisten. Mit der Behauptung, man könne es ja auch alles viel schneller und die ganze Laberei in den Parlamenten und so. Brauche ich hier nicht zu wiederholen. Wir müssen uns überlegen, dass die Demokratie in den Entscheidungsfindungsprozessen neue Formen braucht. Und da müssen wir überlegen, wie wir das in dieser digitalen Welt unter Nutzung der digitalen Instrumentarien bewerkstelligen können. Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen für Parteien und Verbände.
Zeit ist ja auch heute wirklich ein kritischer Faktor fürs Engagement. Also ich kenne es selber, wo ich mich überall nicht engagiere, wo ich es eigentlich gerne tun würde, weil ich aber auch einen gut ausgefüllten Tag habe und einen Job habe. Ich kenne viele Leute, die zu mir sagen, nee, Partei ist für mich nichts, weil da muss man ja viel Zeit aufbringen und die kann und will ich mir dafür nicht nehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich sonst einbringen kann. Was hat dich denn damals bewogen, in die Partei zu gehen, in die SPD? Mit 19, Mitte der 70er war das in etwa, ne?
Ich bin am 20. Dezember 1974 in die SPD eingetreten. Das ist mein Geburtstag, das weiß ich deshalb so genau. Ich bin an meinem Geburtstag. Da war ich aber schon lange engagiert. War aber nicht Parteimitglied. Und irgendwann hat der Vorsitzende Juse gesagt, bist du auch Mitglied? Und dann bin ich tatsächlich in unserer Kneipe, wo wir uns immer trafen, in die SPD eingetreten, am 20. Dezember, auf meiner eigenen Geburtstagsfeier. Und warum bin ich angetreten? Wir waren meine ganze Generation fasziniert von Willy Brandt. Mein erstes politisches Engagement neben Fußballspielen, es gab für mich nur Fußball, und dann neben Fußballspielen Willy wählen. Bei der Wahl 1972. Und warum Willy wählen? Willy Brandt inkarnierte schon damals einen Traum. Nämlich einen Traum von der Gesellschaft, in der die Guten das Sagen haben. und in der auch mit der Wahl eines Menschen, der als Sozialist von den Nazis ausgebürgert worden war, der im Exil war, der in im Spanischen Bürgerkrieg gewesen war, auf der Seite der Linken, der nach Deutschland zurückkam und zugleich mit seinem ganzen Lebensweg auch für die Menschen standen, die für Frieden, Gerechtigkeit, gegen die Nazis, gegen den Faschismus eintraten, ein Vorbild war und auf der anderen Seite aber auch von seinem Lebensweg ein Beispiel dafür, dass ein unehelich geborenes Arbeiterkind aufsteigen konnte zum Bundeskanzler. Das war ja das sozusagen ambulante Aufstiegsversprechen in Person von Willy Brandt. Das hat uns alle fasziniert, mich auch. Da muss ich sagen, ich bin das Kind einer politischen Mich-Ehe. Meine Mutter war eine Mitbegründerin der CDU. Mein Vater war das 11. Kind eines saarländischen Bergmanns. Ich glaube, meine Eltern haben sich in Kriegszeiten kennengelernt. Ich glaube, unter republikanischen Bedingungen hätten die nie geheiratet. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist jeder da seine politischen Wege gegangen. Und so bin ich halt ein tief überzeugter Sozialdemokrat geworden und geblieben.
Machen wir mal einen kurzen Cut vom Eintritt in die SPD zu dem, was du heute tust. Du bist ja nach wie vor ein sehr überzeugter Sozialdemokrat. Du bist jetzt der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist ja die politische Stiftung, die der SPD nahesteht. Hm. Ich glaube, dieses Geschäft ist vielen Leuten, die sich nicht ständig mit der SPD oder auch der FES, wie wir sie ja nennen, befassen, überhaupt nicht klar, was das bedeutet. Wozu gibt es eigentlich diese politischen Stiftungen?
Die politischen Stiftungen sind verkürzt Analyse, Strategie und Beratungszentren der politischen Strömungen in unserem Lande. Wir haben den unschätzbaren Vorteil, und damit unterscheiden wir uns von der Parteizentrale und auch von der Bundestagsfraktion, dass wir nicht unter dem ungeheuren Alltagsdruck der Politik, den ich ja eben beschrieben habe, jeden Tag sofort Lösungen haben zu müssen, arbeiten müssen. Wir haben Zeit, ein Stückchen mehr Zeit, zu analysieren, nachzufragen, warum sind Entwicklungen so, wie sie sind, wie kann man sie verändern, was könnte man tun. Also wir sind ein Analyse-, ein Strategie- und ein Beratungsorgan, national, europäisch und weltweit. Denn wir sind als sozialdemokratische Bewegung eine internationale Bewegung. Wir machen das, was ich gerade beschrieben habe, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit in insgesamt 104 Büros, die die Ebert-Stiftung weltweit unterhält. Die Adenauer-Stiftung für die CDU macht das Gleiche bei denen. Ja. Naumann-Stiftung bei der FDP, die Böll-Stiftung bei den Grünen. Und wenn man das mal alles, die Rosa-Luxemburg-Stiftung bisher bei der Partei Die Linke, wenn man das mal alles zusammennimmt, ist Deutschland das einzige Land in Europa, das dieses Stiftungsmodell hat. Und das hat zwei Effekte. In der internationalen Arbeit können wir ein plurales, verschiedene Meinungen umfassendes, aber im gegenseitigen Respekt miteinander arbeitendes Demokratiemodell repräsentieren. Das tun wir auch weltweit. Dafür sind wir Deutsche, werden wir viel bewundert in Europa und in der Welt. Und man muss auch sehen, da wo nationale Diplomatie vor allen Dingen international endet, da wo ein Botschafter keine Bewegungsspielräume mehr hat, ist es oft so, dass wir als Stiftungen noch irgendeinen Zugang finden. Soft Diplomacy, das ist eine der wesentlichen Aufgaben der Ebert-Stiftung.
Also öffentlich gar nicht so extrem sichtbar in Wahrheit, aber im Hintergrund macht ihr eine Menge demokratische und fördernde Arbeit an der Stelle.
Wir sind schon auch öffentlich sichtbar in Deutschland. Das ist so, dass wir nicht nur im Hintergrund arbeiten. Also wenn ich mal unsere Mitte-Studie nehme, wir reden ja darüber über die Guten. Seit Jahren untersuchen wir, was denkt die Bevölkerungsgruppe, die sich selbst als gesellschaftliche Mitte betrachtet, die auch vielleicht vom sozialen Status her als Mittelblock dieser Gesellschaft zu betrachten ist. Was denken die? Welche Sehnsüchte haben die? Welche Ängste haben sie? Was denken sie für über uns als Sozialdemokraten? Was denken sie über den Staat? Was haben sie für Erwartungen an den Staat? Oder welche Erwartungen haben sie gerade nicht? Und diese Mitte-Studie, die ja alle zwei Jahre rauskommt, hat immer einen sehr, sehr hohen Aufmerksamkeitsgrad, wird auch viel zitiert, viel diskutiert. Also wir führen nicht nur ein Schattendasein, wir sind schon auch sehr präsent.
Ihr helft mir auch sehr weiter, muss ich zugeben. Mit der Mittelstudie habe ich schon so manche Keynote gehalten und konnte da wirklich draus zitieren und erzählen, was gerade Sache ist im Land. Und da sitzen auch Abgeordnete, Parlamentarier mit großen Augen davor und sagen, oh wow, das ist krass, wie sich Dinge verändert haben. Weil gerade die letzte Mittelstudie hat es ja auch gezeigt, dass da wirklich einiges in der Gesellschaft in Bewegung ist. Eher zum Negativen, auch wenn wir heute über das Gute reden wollen, aber eigentlich eher zum Negativen, dass es tatsächlich stärkeren Rechtsextremismus gibt, aber auch nicht in der Stärke, wie man es denken würde, wenn man die AfD bei über 30% in Sachsen und Thüringen zum Beispiel sehen würde.
Klar.
Jetzt habe ich gerade von dir gelernt, 20. Dezember, das heißt, du wirst dieses Jahr 69.
Mhm.
Langeweile ist das aber nicht, was du da als Vorsitzender hast, oder?
Nee, das kann man. Nee, Langeweile habe ich keine, das stimmt, ja. Ja, die Ebert-Stiftung ist eine große Organisation. Wir haben mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland. Wir haben, ich sage das, über 100 Auslandsvertretungen, in denen noch einmal mehr als 1000 Leute als Ortskräfte arbeiten. Schon ein großer Apparat und als Vorsitzender bin ich da nicht schlecht beschäftigt.
Kannst du jetzt in dieser Funktion, also gerade wie du es beschrieben hast, Deutschland, Europa, weltweit, so stark inhaltlich arbeiten, extrem vernetzt zu sein, was du ja dein Leben lang schon warst, aber es ist ja jetzt nochmal viel krasser geworden, nicht nur Europa, sondern weltweit. Kannst du jetzt in Wahrheit sogar mehr bewegen als in Zeiten, wo du Parlamentarier warst?
Ja. Als Präsident des Europaparlaments und als Fraktionsvorsitzender im Europaparlament, auch als Parteivorsitzender, konnte ich eine Menge bewegen. Als einfacher Abgeordneter des Deutschen Bundestages oder als ich junger Abgeordneter im Europaparlament war, sind die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt. Man muss schon auch sehen, wenn du in der Hierarchie eines Parlaments aufsteigst, hast du weitere Einflussmöglichkeiten, das ist so. Ja. Aber ich habe heute natürlich den unschätzbaren Vorteil, dass ich aus einer Position, wo man sich einen allgemeinen Überblick verschaffen kann, nicht gezwungen ist, in zum Beispiel an der Detailgesetzgebung zu arbeiten, nicht gezwungen ist, ein starres Terminkorsett einzuhalten, was ein Parlamentarier muss. Du musst zum Ausschuss, du musst zur Arbeitsgruppe, du musst zur Fraktionssitzung, du musst zur Plenarsitzung, du musst zur Abstimmung, du musst im Wahlkreis sein, du hast starres Zeitkorsett, das habe ich alles nicht. Insofern kann ich befreiter arbeiten und dann natürlich punktuell auch mehr beeinflussen, das ist schon so, ja.
Wie geht ihr als Stiftung mit diesem gesellschaftlichen Klimawandel um? Weil ihr seid ja auch gestaltend unterwegs. Ihr seid ja nicht nur Analyse, wie du sagst, auch Beratung und Vernetzung. Was könnt ihr gerade dafür tun, dass wir diesem Negativspin der letzten Jahre, wenn man nach Frankreich guckt, wenn man nach Italien guckt, Ungarn, du kennst sie auch alle noch persönlich, oder auch zu Trump, wie können wir jetzt damit umgehen, dass wir diesen Rückwärtsstrahl zu uns ins Gute, ins Positive, das, was Polen gerade mit der Wahl auch geschafft hat, wie kriegen wir das wieder hin?
Die Antwort, die ich darauf geben muss, ist zweigeteilt. Einerseits, wir machen praktisch als Ebert-Stiftung in unserer politischen Bildung den Versuch, Leute nicht nur zu motivieren, sondern sie auch zu ermächtigen, zu empowern, wie das neue Deutsch heißt, dass sie zum Beispiel in einem Gemeinderat, in einem Stadtrat, in einem Kreistag oder in irgendeiner Bürgerinitiative, in einem Beirat, in Stiftungen sich selbst engagieren können. Wir müssen feststellen, dass das nicht so ganz einfach ist, weil der Anteil von Menschen, die das bereit sind zu tun, nimmt ab und unter denen, die bereit sind, sich zu engagieren, muss man ja auch sehen, gibt es ganz viele, denen die Komplexität von Strukturen und Sachverhalten häufig auch nicht so geläufig ist. Und die zu schulen, sie auszubilden und sie zu ermuntern und zu unterstützen, das machen wir, nennen das zum Teil im Osten aufsuchende politische Bildung. Das heißt, wir machen nicht, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir gehen zu ihnen hin. Das ist die eine praktische Seite. Die andere Seite, die betrifft nicht nur die Friedrich-Ebert-Stiftung, sondern die sozialdemokratische Bewegung insgesamt, weltweit eigentlich. Wenn wir nicht begreifen, dass die Botschaft unserer Vorfahren, der Gründergeneration, der internationalen Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung, der war, dass man noch aus jeder und noch so dramatischen Lebenslage durch Gemeinschaftssinn und Solidarität rauskommen kann. Wenn wir nicht begreifen, dass das eigentlich eine sehr optimistische und positive Botschaft ist, sondern immer ein bisschen verängstigt auf unsere eigenen Schuhspitzen schauen, dann werden wir keine Leute ermutigen, mit uns zu ziehen. Also wir können nicht auf Parteitagen singen, mit uns zieht die neue Zeit, dann aber nur über alte Zeiten reden und darüber reden, wie es früher so gut war und jetzt so schlecht ist. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ist so eine alte Weisheit der Arbeiterbewegung, ja. Ich glaube, dass die Probleme dieser Welt komplex sind, aber ich glaube, dass die Menschheit und insbesondere der progressive Teil der Menschheit eine Pflicht hat. Was gerade auf mein Alter abgehoben.
Jede, war aber nicht gemein gemeint.
Nee, aber jede Generation und meine Generation insbesondere hat als Politiker und Politikerinnen-Generation eine Pflicht. Das, was wir heute tun, dürfen wir nicht denken aus meinem Alter, sondern müssen wir denken aus einer Sicht, die mir mal ein italienischer Professor abverlangt hat. Der hatte ein Projekt entwickelt, das nannte sich Città dei Bambini, Stadt der Kinder. Das habe ich als Bürgermeister meiner Heimatstadt kennengelernt. Und dann war ich bei ihm im Büro und dann sagte er, knien Sie sich doch mal vor meinen Schreibtisch. Dann habe ich ihm gesagt, ja, Exzellenz, aber so sehr ist mein Respekt jetzt nicht, dass ich, nee, er sagte, machen Sie doch mal. Dann habe ich mich vor seinen Schreibtisch gekniet und kam mit meiner Nasenspitze gerade über seine Tischplatte. Und dann sagte der Herr Schulz, so sehen Kinder die Welt. Das hat mich nachhaltig geprägt. Seitdem versuche ich immer und immer wieder, mir selbst und anderen zu sagen, was wir heute tun, dürfen wir nicht mit den Augen von uns sehen, sondern mit denen unserer Kinder. Und daraus erwächst nach meinem Dafürhalten eine Verpflichtung. Die Verpflichtung ist nie, optimistisch zu sein, dass es uns noch immer gelungen ist, die Probleme zu lösen.
Das ist eine Erfahrung, die machen wir in Wahlkämpfen auch immer wieder, weil wir begleiten ja viele Wahlkämpfe und wir sind immer wieder in der Planung. Wie gehen wir so einen Wahlkampf an? Was sind die Botschaften? Was sind die Themen? Was ist die Politik, die gemacht werden muss? Ertappe ich mich selber auch immer wieder dabei, ich bin 42, dass ich es natürlich am Ende auch erstmal mit meinen Augen sehe.
Klar.
Und mit einem Jungen aus Norddeutschland 42 ist, aber nicht mit den Augen eines bayerischen Kindes, das 12 ist oder eines Aachener Jungs, der 32 ist oder 20 ist oder eben auch kurz vor der 70 steht. Und das ist wirklich etwas, was, glaube ich, für uns alle immer wieder spannend ist, dran zu denken. Betrachte es nicht nur durch deine eigene Brille, sondern die Welt ist für jeden anders und genau so müssen wir sie eben auch, wenn wir Gesellschaft entwickeln, sehen und nicht immer nur das, was ich selber den ganzen Tag lang wahrnehme.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, das ist genau so.
Perfekt. Dann machen wir jetzt einen ganz kurzen Break, bevor ich unbedingt mit dir noch über Europa reden möchte, weil Europa, ich habe gehört, da kann man ganz gute Gespräche mit dir führen.
Okay.
Magst du mir kurz 5 Sätze vervollständigen?
Mhm.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit am meisten.
Kamala Harris.
Über Deutschland denke ich,
dass es nach wie vor große Potenziale hat.
Wir sollten mehr Wert legen auf
gegenseitigen Respekt.
Der nachfolgenden Generation rate ich,
kämpfen.
Und morgen wird besser als heute, weil
der Morgen einen Beginn hat, nämlich den hellen Tag, den frühen Tag.
Heißt das auch, du bist so ein Frühlings- und Sommermensch?
Nee, ich akzeptiere alle Jahreszeiten, ich nehme sie so, wie sie sind. Hat eh keinen Zweck, darüber zu grübeln, es ist, wie es ist. Aber ich bin ein Frühaufsteher, bin übrigens auch ein Spät-zu-Bett-Geher. Ich komm mit relativ wenig Schlaf aus, aber ich stehe früh auf. Der Morgen ist schon die Tageszeit, die noch unbelastet ist. Und ich freue mich, muss ich wirklich so sagen, wenn ich morgens aufstehe und klar, schöner, wenn die Sonne scheint, als wenn es Bindfäden regnet, aber der Morgen beinhaltet eigentlich jeden Tag die Chance, aufs Neue anzufangen Und ich habe mal eines der besten Bücher über den spanischen Bürgerkrieg von einem Teilnehmer dieses Bürgerkrieges, El Campesino hieß der, der Bauer, gelesen. Er hat seine Lebenserinnerung unter dem Titel veröffentlicht, Mañana es otro día, morgen ist ein anderer Tag. Das ist eine, wie ich finde, eine Hoffnungsbotschaft in sich.
Ach, da ähneln wir uns. Ich liebe das, morgens durch den Park zu laufen, wenn die Stadt so ganz langsam aufwacht. Ja. Oder wenn der Zeitungsladen aufmacht, möglichst einer der Ersten zu sein, die eine Zeitung holen oder ein Paket abholen oder was auch immer. Aber das, dieses frisch in den Tag kommen, alles fängt neu an. Ich liebe dieses Gefühl absolut. Und deshalb, bei mir ist es tatsächlich so, deshalb habe ich das Gefühl, ich bin ein Frühlings- und Sommermensch, weil ich, wenn es abwärts geht, das mag ich nicht so richtig.
Ja, gut.
Kamala Harris beeindruckt dich besonders?
Ja. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, wenn du ständig dir anhören musst, dass du es eigentlich nicht kannst und unterschätzt bist und eigentlich nicht geeignet und immer gegen den Strom schwimmen musst. Das macht sie ganz gut, finde ich. Und vor allen Dingen die Anweise, wie sie diesen niederträchtigen Typen da abtropfen lässt, abperlen lässt, das finde ich schon beeindruckend.
Es ist ja in der Tat eine komplette Veränderung ihrer Wahrnehmung innerhalb von wenigen Wochen gewesen. Ja. Sie war ja auch schon ein Stück weit runtergeschrieben als eine gescheiterte Vizepräsidentin, wo das Team ständig wechselt, scheinbar eine schwierige Chefin, was es nicht alles an Kommentierungen über sie gab. Auch eher ein bisschen blass geblieben bei Joe Biden. Und dann wird sie Kandidatin. Und innerhalb von 3-4 Tagen dreht sich komplett die Sicht auf sie und die Stimmung im Land. Und ich finde, ihr Auftritt, der ist wirklich unfassbar gut.
Finde ich auch. Ich hatte jetzt, ich habe ja ein ähnliches Erlebnis gehabt. Ich bin ja auch in einem Zeitpunkt, als die SPD wirklich in einem dramatischen Tiefer Kanzlerkandidat geworden. Dann ging das ja auch bei mir explosionsartig nach oben, ging dann auch wieder steil nach unten. Ich wünsche Kamala Harris nicht, dass sie das erlebt, was ich erlebt habe. Und dass ihre Mannschaft geschlossen hinter ihr steht und sie nicht mehr nach hinten gucken muss, was machen eigentlich die Leute hinter dir. Das wünsche ich ihr von ganzem Herzen. Ich glaube aber auch, dass es ihr gelingen wird. Und was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass sie ja ganz sichtbar einen Weg gefunden haben, die Niederträchtigkeiten und den Schmutz der Republikaner und dieses verurteilten Straftäters, der sich da anmaßt, Präsident werden zu wollen, abtropfen zu lassen mit dieser Strategie der Ironisierung eines wirklich gefährlichen Menschen, das imponiert mir.
Da lässt sich, glaube ich, für uns nicht 1:1 was draus lernen unbedingt, aber eine Menge auch aus unserem Umgang mit Populisten, mit der AfD insbesondere, weil wir ja doch so eine sehr abwehrende Haltung haben und eher dann wieder über uns selber reden, ob wir geschlossen sind, ob wir die Mauer halten, die Brandmauer und so weiter, statt uns wirklich mit denen auseinanderzusetzen und zu zeigen, was für schräge Vögel das in Teilen noch sind.
Ja, ganz schlimm. Und ich bin, weiß nicht, ob wir 1:1 was lernen können. Ne? Das muss man sich genau anschauen, aber eine Sache ist klar, die Rechtsextremisten in unserem Land, die radikale Rechte unseres Landes ist so rechts, dass Leute wie Le Pen oder Meloni mit ihnen nichts zu tun haben. Und das muss man sich nochmal überlegen. Marine Le Pen will mit einer Partei, das kann man ja auch nachvollziehen, mit einer Partei, die einen Spitzenkandidaten bei der Europawahl hat, der die Mitgliedschaft in der Waffen-SS verharmlost, kann natürlich auch eine französische rechtsextremistische Partei nicht zusammenarbeiten. Das ist so. Und das sollte uns eine Mahnung sein. Der deutsche Rechtsextremismus ist unter anderem nicht nur gefährlich nach innen, sondern er hat den Kollateraleffekt, dass er die Gefahr birgt, unser Land auch nach außen wieder zu isolieren. Und die Bundesrepublik ist deshalb ein blühendes Land geworden nach dem Zweiten Weltkrieg und auch nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit, weil wir jede Art von deutschem Sonderweg vermieden haben. Weil wir unser Grundgesetz im Artikel 23 geändert haben mit der Formulierung, die Bundesrepublik Deutschland ist an der Verwirklichung der europäischen Einheit verpflichtet, daran teilzunehmen. Deshalb ist der Kampf gegen die extreme Rechte in Deutschland immer auch ein Kampf für Europa, das ist ganz klar.
Du bist ja als Politiker, wenn man fragt, was verbindest du mit Martin Schulz, dann sind es ja in der Regel zwei Dinge, dass du dich wirklich hart eingesetzt hast für die europäische Integration und dass du ein, genau das, was du gerade gesagt hast, ein großer Gegner des Rechtsextremismus bist und darauf wirklich immer klare Worte gefunden hast. Man findet ja sensationelle Videos von dir, wenn man nochmal bei YouTube oder TikTok oder so nachgucken kann. Schulz gegen Gauland oder Schulz gegen Berlusconi, da gibt es ja die größten Reden von dir waren ja immer die, wenn du aufgestanden bist und die einmal ausgezählt hast und danach irgendwie alle applaudieren neben dir standen und gesagt haben, ja, Schulz hat auf den Punkt getroffen. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal beides angucken, europäische Integration und den Rechtsextremismus, wo stehen die beiden gerade? Müssen wir uns bei beiden gerade extreme Sorgen machen oder ist Zeit für Hoffnung wieder?
Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Ich nehme mal drei Beispiele. Giorgia Meloni ist eine in der Wolle gefärbte Postfaschistin. Die ist sich nicht ganz sicher, was sie tun soll. Das frühere christdemokratisch-konservative Wählerpotenzial ist in Italien nach dem Tod von Berlusconi heimatlos. Also seine Nachfolger haben nicht das Format, diese Leute an sich zu binden. Das sind zu einem ganz großen Teil Wählerinnen und Wähler, die früher die Christdemokraten gewählt haben, dann Berlusconi, obwohl der ein schräger Typ war. Aber das sind Leute, die stehen zur Verfassung des Landes. Die kriegt sie auf Dauer nur gebunden, wenn auch sie zur Verfassung des Landes steht. Sie ist unentschieden. Also eine innenpolitische Entwicklung in Italien, die man abwarten muss. Europapolitisch weiß Giorgia Meloni, dass sie überhaupt keine Alternative hat, als weiter an der Vertiefung der europäischen Integration mitzuwirken, weil Italien finanziell und ökonomisch davon abhängt. Deshalb glaube ich, dass die auf Dauer eine moderatere Politik fahren wird. Marine Le Pen ist ein anderer Fall. Marine Le Pen hat jetzt zum ersten Mal erlebt, dass selbst eine moderate Wandlung ihrer Partei eine ungeheure Mobilisierung einer Gegenbewegung hat. Dass Emmanuel Macron nicht bereit ist, dem Rechnung zu tragen und aus der Gegenbewegung einen Ministerpräsidenten zu ernennen, ist ein schwerer Fehler. Mhm. Von dem ich hoffe, dass er irgendwann korrigiert werden kann. Aber Marine Le Pen hat ein riesiges Problem. Sie würde gerne den Weg von Meloni gehen, eher moderat, aber sie hat eine ziemlich radikalisierte Wählerschaft selbst geschaffen. Und sie hat jetzt das Problem, wenn sie in die Mitte gehen will, läuft sie das Risiko, dass sie ein großer Teil ihrer Wähler nicht mitgehen. Dieser Eric Zemmour, rechts von ihr, Kandidat bei der Präsidentschaft, immerhin fast 8% Wählerstimmen bekommen. Das heißt, in Frankreich, muss man sehen, ist die extreme Rechte gespalten und nicht in der Lage, das ist ein Unterschied zu Italien, das Land zu führen. Und in Deutschland ist die Situation so, dass wenn die extreme Rechte unser Land regieren würde, das ist eben hast du richtigerweise gesagt, wir müssen auf deren Programm schauen, wir müssen uns mit deren Programm auseinandersetzen. Raus aus dem Euro, Rückkehr zum Goldstandard als Deckung für unsere Währung.
Das funktioniert ganz bestimmt.
Das steht in deren Wahlprogramm, muss man sich überlegen. Da gibt es Leute, die bringen Anträge auf Parteitagen ein, die lauten, die EU muss sterben, damit Deutschland lebt. Die Bundesrepublik Deutschland generiert 35% ihres Bruttoinlandsprodukts aus dem Export. Es gehen immer noch über 60% dieses Exports in den Binnenmarkt der Europäischen Union. Wenn wir den zerstören, zerstören wir die soziale Grundlage unseres Landes. Über die Migrationspolitik und die Ausländerfeindlichkeit will ich gar nicht reden. Ich verweise mal auf die Interviews des Chefs von Jenoptik in Jena. Ein international operierendes Unternehmen der Hochtechnologie, welche Ängste die haben, wenn die extreme Rechte tatsächlich an die Macht käme. Und man muss einfach sehen, deshalb habe ich Italien und Frankreich genommen, während es in diesen beiden Ländern zumindest Überlegungen in den rechtsextremen Parteien gibt, irgendwie in die Mitte zu gehen, gibt es in Deutschland Überlegungen, immer weiter sich zu radikalisieren. Und nach dem Sieg dieses Herrn Höcke in Thüringen, glaube ich, dass dieser sogenannte Flügel, also sagen wir mal die Hardcore-Rechten mit der Nazi-Gesinnung des Herrn Höcke, eher das Oberwasser in dieser Partei bekommen. Und der deutsche Faschismus war schon immer der radikalste und daran hat sich offensichtlich nichts geändert. Deshalb ist schon nicht nur für uns in Deutschland, sondern in Europa insgesamt wirklich höchste Aufmerksamkeit geboten.
Die EU hat ja schon ein paar Dinge jetzt halbwegs okay überstanden. Dass Polen jetzt eine ganze Zeit lang eine sehr rechte Regierung hatte. Orban ist ja auch so ein ewiger Spätzel von dir, also ironisch gemeint Spätzel von dir, der auch schon ewig da ist. Ist es denn fürs Überleben der EU und dass wir auch wieder vorankommen, nicht besonders wichtig, dass gerade Deutschland und Frankreich als die großen, auch ein Stück weit kulturgebenden Länder für Europa, dass die stehen und dass die ihren Weg finden, mit den Rechtsextremen umzugehen beziehungsweise sie wieder zurückzudrängen?
Eindeutig, das ist so. Die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich sind die beiden größten Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und wenn man mal die Eurozone nimmt, ich weiß nicht, ob die Zahl noch genau zutrifft, aber beide Länder bilden innerhalb der Eurozone fast 50% der Wirtschaftsleistung. Mhm. Das sind die anderen 18 Euro-Staaten, teilen sich die anderen 50%. Das zeigt das Gewicht von Deutschland und Frankreich ökonomisch. Politisch würde ich dringend dazu raten, dass die Führung der EU, das heißt sowohl die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen als auch der Ratspräsident Antonio Costa und auch die Parlamentspräsidentin Frau Metsola begreifen, dass die drei Institutionen der EU dann gut funktionieren, wenn Folgendes passiert. Wenn Deutschland und Frankreich eng zusammenarbeiten, Italien, das ist das dritte G7-Land in der EU, und mit Spanien gemeinsam der Motor des Mittelmeerraums, in einem engen Kooperationsverhältnis zu Deutschland und Frankreich stehen und Polen bereit ist, auf der gleichen Linie mitzuarbeiten, dann funktioniert die Europäische Union gut. Und ich glaube, die Chance gibt es. Ich habe das eben gesagt, Frau Meloni, man muss nicht mit ihr übereinstimmen. Im Gegenteil, das ist, wie ich finde, innenpolitisch eine gefährliche Politikerin. Europapolitisch hat sie kapiert, dass sie diesen Schulterschluss mit Deutschland und Frankreich, auch mit Spanien suchen muss. Und mit Donald Tusk ist immerhin nicht nur ein wiedergewählter Premierminister, sondern Donald Tusk war mit, ich habe mit ihm eng zusammengearbeitet, Präsident des Europäischen Rates in Brüssel, ist also in Warschau jemand, der ein wirklich engagierter, tief überzeugter Befürworter der Vertiefung der europäischen Kooperation, übrigens auch der deutsch-polnischen Kooperation, ist an der Macht. Es gibt alle Möglichkeiten, die Europäische Union zu revitalisieren, wenn man das richtig macht.
Und das ist ja auf der einen Seite das Wertesystem, das, wie wir kommunizieren, wie Politik auch führt, aber es gibt auch ein super Zitat von dir aus diesem Jahr. Das ist nicht das, mit dass der Kicker deine Bibel war und Wolfgang Overath dein Gott, sondern du hast dieses Jahr in einem Interview gesagt, die EU braucht eine neue Kompetenzordnung. Wir müssen präzise formulieren, was die EU machen und was sie auch nicht machen soll. Kompetenzen sollten dort angesiedelt werden, wo die Lösungen am effizientesten umsetzbar sind. Ja. Jetzt kommen wir zu dieser Uraltgeschichte mit der Banane und so weiter, mit der Krümmung. Brauchen wir eine Art Reform der EU als Institution, nicht von Europa als Kontinent oder als Wertesystem, sondern von der EU als Institution, dass wir wieder dahin kommen, dass die EU als oberste Ebene ganz andere Dinge eigentlich entscheiden muss, als da, wo sie oft reingeht, nämlich ins kleinste Detail Europas.
Absolut. Das ist meine tiefe Überzeugung. Das ist auch ein bisschen die Schlussfolgerung aus meiner Erfahrung. Ich habe diesen Satz hunderte Male gesagt und ich wiederhole, wir brauchen eine Kompetenzordnung, weil ungeklärt in Brüssel ist, wer eigentlich was machen soll. Ich war 11 Jahre Bürgermeister einer Stadt von etwa 40.000 Einwohnern. Meine Erfahrung als Bürgermeister in diesen 11 Jahren lehrt mich Folgendes. Je näher eine Entscheidungsfindung bei den Bürgerinnen und Bürgern stattfindet, desto höher ist ihre Akzeptanz. Heißt im Umkehrschluss, je weiter entfernt, desto geringer die Akzeptanz. Wenn Menschen den Eindruck haben, ich habe ja nichts Einfluss, akzeptieren sie auch die Entscheidungen nicht. Wenn Menschen das Gefühl haben, ich kann daran mitwirken, akzeptieren sie das. Das, was man daraus folgern muss, ist, die Europäische Union, die für die meisten Menschen ja tatsächlich weit weg ist, muss sich überlegen, welche Entscheidungen, die wir heute in Brüssel treffen, oder die das Resultat einer Rahmengesetzgebung sind, die wir in Brüssel treffen, dann zu Auswirkungen in den Ländern und Regionen führen. Was können wir subsidiär besser machen? Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn der Bezirksbürgermeister von Neukölln seine Grundschulen mit neuen Fenstern ausstatten muss, dann muss der eine europaweite Ausschreibung machen. Warum? Es ist nicht einsichtig. Ja. Es wird bestimmt einen ganz schlauen Mann in der Kommission oder Frau geben, die mir sagen, ja, wegen der Binnenmarktsregel, okay. Ich würde empfehlen, dann machen wir das anders. Dann stärken wir regionale Konzepte. Umgekehrt würde ich dem Bezirksbürgermeister von Neukölln oder auch dem regierenden Bürgermeister von Berlin oder auch dem Bundeskanzler abverlangen, dass sie sagen, da wo wir regional oder national an unsere Grenzen stoßen, weil der Staat dort nicht mehr handeln kann. Der Klimawandel ist so ein Beispiel. Die Migration ist ein anderes Beispiel. Die Bekämpfung von organisierter Kriminalität oder Terror ist ein solches Beispiel. Die Kontrolle internationaler Finanzströme, illegaler Geldströme ist ein solches Beispiel. Da kann jetzt die Bezirksvertretung von Wedding beschließen, was sie will. Sie wird den Klimawandel nicht beeinflussen. Ein Beschluss der Europäischen Union und des Europäischen Parlaments sehr wohl. Und deshalb glaube ich, dass wir diese Kompetenzordnung brauchen. Und wir brauchen dann aber auch in der Konsequenz dieses Vorgehens eine Entscheidung, die vielen Menschen schwerfällt. Wenn wir von Brüssel verlangen, und ich fände das gut, Kompetenzen auch zurückzugeben, dann muss man umgekehrt von den Mitgliedstaaten und ihren Organen verlangen, dass sie dann aber auch akzeptieren, dass es abschließende Kompetenzen in Brüssel gibt.
Ja.
Und dazu brauchst du dann eine europäische Regierung. Und nicht irgendeine Kommission, wo jedes Land irgendeinen hinschickt und oder irgendjemanden und die Frau von der Leyen, wie sie es jetzt macht, mit der Wünschelrute durch Brüssel läuft, wo sie ausschlägt, ist eine neue Kompetenz, damit der Kommissar was zu tun hat. Das ist ja ein Blödsinn. Deshalb glaube ich, dass wir insgesamt eine Reform der EU-Verträge in diese Richtung brauchen.
Aber wenn das gelingt, dann sind doch auch die Vereinten Staaten von Europa zumindest wieder denkbar.
Ja klar. Ich bin ja, glaube ich, einer der ganz wenigen Politiker in Deutschland, der konsequent und permanent und immer wieder davon redet, dass wir nämlich brauchen, die Vereinigten Staaten von Europa. Innerhalb der SPD habe ich auch immer die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann sagen, ja, da ist der Schulz, da mal wieder einen raushauen da mit seinen Vereinigten Staaten. Europa, das wird so ein bisschen als ja, dann ist der ist halt so interpretiert. Ich erinnere immer daran, dass das eine Forderung des SPD-Parteitags in Heidelberg von 1925 war.
Lange her.
Und die Frauen und Männer, die 1925 Delegierte des SPD-Parteitages waren, hatten den Ersten Weltkrieg in den Knochen. Es war 7 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs. Und warum haben die damals die Vereinigten Staaten von Europa gefordert? Weil sie damals schon wussten, die Kooperation von Nationen und Staaten über Grenzen hinweg, mit dem Willen, sich gemeinsame Organe zu geben, die einen Rahmen darstellen, innerhalb dessen sie ihre unterschiedlichen Interessen friedlich ausgleichen können, ist der beste Weg zum Frieden. Und deshalb bleibe ich dabei. Die Forderung nach den Vereinigten Staaten von Europa ist mehr denn je notwendig. Vielleicht noch eins. Das wird ja keine USA auf europäischem Boden. Du machst aus dem Deutschen keinen Kalifornien und aus dem Franzosen keinen Texaner. Die Nationalstaaten werden ja bestehen bleiben und sollen ihre Aufgaben erfüllen. Deshalb diese Kompetenzordnung. Die EU ist nicht dazu da, Deutschland oder Frankreich abzuschaffen. Aber sie ist dazu da, als Vereinigung der Staatengemeinschaft ein additives Projekt zu schaffen. Da, wo Frankreich nicht mehr weiterkommt. Da, wo Deutschland nicht mehr weiterkommt, Dänemark seine Probleme nicht mehr alleine lösen kann, Österreich auch nicht, muss es etwas Zusätzliches geben. Und das sollten die Vereinigten Staaten von Europa sein.
Das sehen wir auch in Deutschland, dass es föderal immer noch Unterschiede gibt. Es ist mental, ist das einfach so. Und das ist auch gut so, dass die Hamburger nicht genauso ticken wie die Bayern. Und trotzdem kommt man miteinander klar und mag auch in einem Land miteinander leben. Eigentlich wäre es schon fast ein gutes Schlusswort gewesen, Martin, aber ich habe noch eine Denksportaufgabe für dich. Stell dir vor, wir beide steigen jetzt zusammen in eine kleine Zeitmaschine und wir steigen im Jahr 2050 am Brandenburger Tor wieder aus. Was für eine Gesellschaft sehen wir?
Eine sehr diverse. Eine, in der, das hoffe ich ganz inständig, wenn ich im Jahr 2050 leben sollte, wäre ich dann 95 Jahre alt, es in unserem Lande Bürgerinnen und Bürger Deutschlands in Europa gibt, deren Religion, deren Hautfarbe, deren Vorfahren keine Rolle spielen, sondern im gegenseitigen Respekt als Mensch und Bürger unseres Landes miteinander arbeiten. Das wäre eine tolle Sache.
Wir hätten noch so viel länger machen können. Martin, ich danke dir vielmals für deinen Besuch. Vielleicht treffen wir uns einfach mal wieder.
Ja, gerne. Jederzeit.
Danke.
Gruß an FC St. Pauli.
Das war Damit die Guten gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal gerne auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis bald.